Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Es ist die 201. Sendung, die Sendung
richtig, aber
201. Wir sind im neuen Jahr und vielleicht rückwirkend noch alles Gute für Sie, dass Sie gut da reingekommen sind, das hoffen wir wenigstens hier im Studio. Und ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, mache jetzt aber einmal Schluss, damit Wolfgang Rudolf sich auch melden kann.
Mensch, das neue Jahr, das bringt ja Sachen mit sich.
Ja.
Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Kollege, Sie zu Hause, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie, das, was der Wolfgang Back gesagt hat, dem schließe ich mich an. Ich wünsche Ihnen ein gesundes, friedliches und ein bisschen glückliches neues Jahr.
Ein digitales neues Jahr.
Und ja, das ist vollkommen wurscht. Hauptsache, man ist gesund und es gibt keinen größeren Krach auf der Welt, denn die Leute, viele Länder benehmen sich ja ziemlich blöd. Und ich hoffe, dass wir über diese Schulden, die unsere Regierung da macht und das Geld dafür von den falschen Leuten wieder reinholt, nämlich von uns, dass wir da gut drüber kommen und dass dieses Jahr nicht so schlimm wird, wie manche behaupten. Das ist das, was ich Ihnen, was ich uns, was ich mir wünsche. Und jetzt sollten wir mal über die Themen sprechen, die wir in dieser Sendung haben. Zum Beispiel werden wir unseren Korrespondenten, muss man schon sagen, in Stuttgart, Peter Welchering, anrufen und werden den Peter mal fragen, was es denn mit dieser Stiftung Datenschutz auf sich hat. Ob da was Ernsthaftes dran ist, was unser neuer Bundesinnenminister da von sich gegeben hat.
Ja, und dann haben wir den Heinz Schmitz hier mit einem, er sagt, iCrime, also Kriminalität.
iCrime, oder?
iCrime, ja.
Wird das nicht Creme geschrieben?
Oder? Nein, nein, nein. Nichts zum Eincremen.
Ach so, ich dachte.
iCrime.
Ist von Apple, ja?
Das habe ich mich auch gefragt. Heißt es da nicht iCrime mit E? Oder denn die Apples, die haben ja die Eis alle gepachtet.
Nein, iRobot gibt es eine Firma, das hat Apple verschlafen.
Ah, ja, ja, echt, ja, echt.
Ja.
Gut, also es geht dabei um Kriminalität, die im Internet natürlich gut vertreten ist, wie wir alle wissen.
Ja, also erstmal schönen guten Tag von mir und auch alles Gute für die Zuhörer und Zuhörerinnen für das neue Jahr. Und direkt ein schlechtes Thema von mir, wie man das von mir ja gewohnt ist.
Nein.
Also vor zwei Wochen hast du da dein Weihnachtsmann-Thema mit deinem Navi Susi, ist das die Kurzform von Susanne, denke ich mal, hattest. Das war ja nun nicht so bös oder ernst.
Das war ja auch vor Weihnachten.
Ah ja, vielleicht sollte er sich das die kölsche Sprache holen für sein Navi. Verrätsung und so Sachen da. Das Navi, Susi, vielleicht Kölsch?
Nee. Gut. Wir wollen uns jetzt beschäftigen. Die Sicherheitsfirmen haben wieder mal ihre Prognosen für das kommende Jahr gegeben, was uns denn böse Sachen aus dem Internet erwartet, also was die Kriminellen mit uns alles veranstalten wollen im kommenden Jahr. Das ist dann gar nicht so lustig. Der herkömmliche Virus ist ja ausgestorben. Man geht also eher auf Trojaner schon die ganze Zeit, die also als E-Mail-Anhänge kommen. Oder, was immer mehr kommt, immer beliebter ist, muss man schon sagen, bei den Kriminellen, das sind Infekte über Webseiten. Die professionellen Webseiten sind meist sehr gut geschützt, also achten die Administratoren darauf, dass keine Schadcode untergebracht werden. Es gibt aber sehr viele Webseiten, die sehr amateurhaft betrieben werden, die auch besucht werden, aber sehr amateurhaft sind. Und da kann man denn schon mal so PHP-Lücken oder sowas ausnutzen, um Viren, Trojaner und sowas zu verstecken. Und man geht auf die Webseite drauf, die Browser sind ja auch nicht die sichersten, leider. Und schon hat man dann seinen eigenen Rechner versaut und ist dann Mitglied in einem Botnetz oder man hat einen Keylogger installiert, damit dann auch die Kriminellen die PIN-Codes und sowas alles mitkriegen.
Hattest du uns nicht mal erzählt, es gäbe Seiten im Netz, die mehrere tausend dieser Verseuchungen haben?
Wenn ich mich richtig erinnere, war der Hit 80.000 Seiten. Mhm. Das war eine arabischsprachige Seite in USA. Wahrscheinlich auch sehr amateur. Also nicht, dass die Betreiber der Seite kriminell sind. Ja, das muss man direkt zurückweisen. Sondern, dass die einfach eine amateurbetriebene Seite nicht gepflegt ist, keine Sicherheitsupdates drauf.
Ja.
Und dass dann Kriminelle, das spricht sie in den Kreisen sehr schnell rum, dass sie diese Seite kapern und dann direkt mit Viren verseuchen.
Heinz, ich muss da mal ein bisschen was dazwischen fragen. Und zwar, du sagst, wenn man eine Seite nicht sehr professionell betreibt.
Ja.
Aber vielleicht sollten wir unseren Zuhörern einfach mal sagen, wie kann man denn eigentlich in eine Seite, die ja aus einer Programmiersprache, aus HTML meist besteht. Wie kann man denn von da aus da überhaupt irgendwie von außen etwas reinbringen? Ich muss doch meine Seite von meinem Rechner auf irgendeinen Server bei irgendeinem Provider schieben. Ja. So, und von dort aus, wenn andere draufgehen, dann bekommen die diesen Code und der Browser interpretiert den und macht dann Bildchen und ähnlichen Krempel daraus.
Das ist die einfache Version.
Aber wer kann denn auch bei meinem Provider auf meinem Server da etwas ändern?
Nee, das geht noch ein bisschen anders. Die Seiten sind heute intelligent. Da liegen meist kleine Skripts hinter oder kleine Programme hinter, kann man sagen. Diese schönen Animationen, die man sieht, oder diese Dialogfelder, die man sieht, wenn man sagt, also bitte geben Sie Ihr Passwort ein und sowas. Das sind kleine Programme, kleine Skripte, die dahinter liegen. Sind meist in JavaScript oder in PHP geschrieben. Diese Programmiersprachen oder die Webseiten, die damit gebaut werden, haben meist auch Sicherheitslücken, leider. Und jetzt kann man hergehen und kann denn da Code mit einbauen. Eigencode. Diese PHPs sind alles einfach Skripte, also in Klartext
stehen die drin. Das heißt, ich muss ein Eingabefeld haben, wo ich ran kann.
Irgendwas haben,
und
wo man ran kann.
Dieses Eingabefeld.
Das wird komprimentiert. Denn, ne?
Das ist nicht so geschützt, dass man genau sagt, du darfst nur die Zeichen und du darfst nur die Länge haben, sondern da gibt es einige, die sind da ziemlich blauäugig und lassen allen möglichen Kram zu in diesem Eingabefeld. Und
schon ist das in der Datenbank drin oder im Programm drin.
Wieso wird das denn da jetzt gespeichert? Wieso?
Man kann ein SQL-Injection zum Beispiel machen. Also ein SQL-Befehl in ein Eingabefeld reingeben, damit gehört einem dann plötzlich der Rechner. Mhm. Das haben wir vor Jahren schon thematisiert. Mhm. Das kann immer noch sein. Man kann immer bei Webseiten wieder feststellen, also da schreibt man nur 1 gleich 1 rein und schon ist man dran.
Eine einfache HTML-Seite wird normalerweise nicht.
Nein, eine einfache HTML-Seite kann fast nichts passieren. Mhm. Außer wenn der Provider auf seinem Webserver ein Problem hat.
Ja gut, dann also kriegt der Hauer,
Wenn also der Webserver, ein Apache oder der Microsoft-Server, wenn der einen Defekt hat oder nicht richtig Sicherheitspatches hat, dann kann man da natürlich auch drüber angreifen. Aber in der Regel sind es einfach die Skripte, die nicht gepflegt sind.
Also nur die intelligenten Seiten, die in PHP oder Java oder sonst was Elemente die drin haben, die sind richtig angreifbar.
Die sind richtig angreifbar. Mhm. Und dann schiebt man dem Code unter und schon lenkt der einen auf die eigene Webseite um. Oder lädt aus dem Internet irgendwo eine Kleinigkeit nach. Man braucht ja bloß ein HTML-Statement damit runterbringen, der eine andere Seite aufruft und schon hat man eine kompromittierte Seite mit drauf. Und schon ist der Rechner versaut. Und die Experten gehen davon aus, dass das im kommenden Jahr wesentlich, wesentlich mehr zu sehen ist, weil das sehr einfach, sehr billige Art ist, Rechner zu infizieren. Vor E-Mails sind Leute schon mittlerweile Gott sei Dank vorsichtiger, die klicken nicht alles an mehr, aber aus Versehen noch so eine Website drauf und schon ist man da.
Wie kann man sich dagegen schützen? Also Patches fahren oder?
Patches fahren, aktuelle Sicherheitssoftware drauf. Das ist denn immer das Standardprogramm,
das man fahren muss. Wahrscheinlich ist ja das Wissen der Entwickler, der Page-Entwickler, technisch gesehen gar nicht so groß wie das Wissen der Angreifer.
Ja, sicher. Das ist zu befürchten. Man muss auch schauen, auf welche Webseiten man geht. Man kann ja nicht auf alle Webseiten draufgehen. Ganz beliebt sind ja als Verseuchungsmuster die Vertipper-Webseiten, wo einfach zwei Buchstaben vertauscht sind und die sind dann von irgendwelchen Kriminellen gekauft worden, die Domains, und die nutzen die dann.
Warum wird denn das jetzt in diesem Jahr so massiv ansteigen nach den Prognosen?
Ein Grund ist sicherlich die Fußball-Weltmeisterschaft. Die wird in Südafrika ausgetragen. Und da werden dann viele rumsuchen, um sie Informationen zu holen und werden dann dabei auf Webseiten gelockt, die eben nicht so sicher sind und die kann man dann kompromittieren. Webseiten generell ist klar, weil die eben leichter zu manipulieren sind, als einen dazu zu bringen, eine E-Mail aufzumachen. Spamfilter sind ja mittlerweile schon recht gut. Ich weiß das von meinen Mails, die an mich gehen, über 90% im Spamfilter landen. Weil eben über die journalistische Tätigkeit ist man in Agenturen drin und die sind nicht sehr vorsichtig damit und da kommt dann sehr viel Müll rein.
Das ist Wahnsinn, ein paar hundert Stück am Tag.
Mist. Ja, das nächste sind, wenn der Rechner mal kompromittiert ist, Spionageprogramme, um eben an Bankdaten zu kommen, Keylogger zu installieren und dann Kreditkarteninformationen, die sind besonders beliebt, denn einen Kreditkarteneinkauf kann ich tätigen, wenn ich die Nummer habe und habe den Sicherheitscode, also alles Sachen, die man elektronisch übermitteln kann. Es gibt in der Kreditkarte nicht das, was beim normalen Online-Banking gibt, dass man einen TAN-Code kriegt, also der PIN-Code hat, der kann ja abgehört werden, aber der TAN ist ja immer nur für eine Buchung gültig. Und wenn man das mit mobile TAN macht, dann ist das schon relativ sicher, oder wenn man Home-Banking macht.
Aber das soll es ja auch schon wieder da irgendwelche komischen Löcher geben, bei dem Mobile Also dass das per SMS auf das Handy kommt.
Ist aber sicherlich, da es zwei verschiedene Medien sind, ist sicherlich sicherer als die alten Tannenlisten, die man hatte und dann einfach abgetippt hat und die dann bitte geben Sie 10 Tannennummern ein, das war ja beim Phishing.
Das haben auch Leute gemacht, das wissen wir noch von der CD, von unseren Auftritten bei Keydata.
Dann gibt's, unglaublich. Dann gibt es natürlich immer noch Konten, die einfach nur mit Passwort, mit Zugangsnamen und Passwort zugänglich sind. Das sind diese ganzen E-Mail-Konten, die werden gerne gekapert, um darüber Geschäfte abzuwickeln oder Spams zu versenden. Dann gibt es natürlich eBay oder Packstation, die immer sehr beliebt sind. Bei eBay kann man mit den Daten einfach Sachen bestellen und die abwickeln oder Amazon, wenn man da einmal die Zugänge fährt. Das ist also sehr beliebt in kriminellen Kreisen. Und dann gibt es die Daten aus sozialen Netzwerken. Die ganzen Xing, Facebook und wie sie alle heißen, die man auch missbrauchen kann. Und die werden mittlerweile auch verkauft.
An wen?
An kriminelle Kreise, die die entweder ausnutzen, entweder zum Erpressen, wenn es was Schlechtes ist, oder eben um über diese persönlichen Daten sich wieder irgendwo ein Konto zu eröffnen und darüber Ware zu beschaffen.
Was erpressen die?
Ja, nur bei dir, ich weiß nicht, was bei dir zu erpressen
ist. Vielleicht
ist
das mal eine Platte, verschlüsselt ist und
ja gut, das ist was anderes.
Bei $100 oder sowas.
Ja, und dann wird eben noch erwartet, dass Windows 7, das ja neu auf dem Markt ist, dann im Laufe dieses Jahres, dass es da richtig zugeschnittene Attacken für geben wird. Denn das ist zwar schon recht sicher, ist schon besser als Vista, aber man weiß nicht, welche Sicherheitslücken drin sind. Da wird es dann sicherlich auch noch einiges auf uns zukommen. Das sind so im Prinzip die Sachen. Ne? Und wir hatten schon mal vor einigen Zeit über Zombie-Rechner gesprochen. Mhm. Der Peter hatte mal einen sehr schönen Beitrag darüber. 80% der Zombie-Rechner sind keine Firmenrechner, sondern Privatleute, weil gerade Privatleute sehr nachlässig sind mit den Sicherheitssachen. Was soll schon passieren? Was kann mir schon passieren? Welche Daten habe ich, die interessant sind? Aber es sind nicht die Daten. Gut, die sind auch interessant, die werden immer zuerst ausgespäht, die Kontodaten hat man dann und dann wird eben der Rechner als Zombie missbraucht und wird dann innerhalb dieser Zombie-Netze vermietet. Mhm. Und das ist eine richtig gute Geldquelle.
Ja, also die Schweinereien hören nicht auf. Ich bin allerdings der Meinung, dass derjenige, der sein Internetangebot so fahrlässig programmiert, dass Fremdcode implementiert werden kann, für den Schaden auf meinem Rechner verantwortlich gemacht werden müsste. Aber dafür gibt es keine gesetzlichen Grundlagen, da hat man noch nichts. Das ist auf jeden Fall Störerhaftung, das ist auf jeden Fall wirklich massiv problematisch.
Es gibt ein Problem dabei generell, das sind alles internationale Banden, die arbeiten. Das heißt, wenn die hier Seiten kompromittieren, können die irgendwo im Ausland sitzen, wo sie denn strafrechtlich nicht verfolgt werden. Solange es da keine internationale Rechtsprechung gibt, die wirklich international gültig ist, wird das ein aussichtsloser Kampf sein.
Wofür haben wir eine Regierung und Europa, die legen den Bürgern ja auch genügend Sachen auf die Schultern, die können vielleicht auch mal dafür etwas tun.
Vielleicht tun sie ja.
Vielen Dank für diese Informationen, Heinz.
Kein Geschehen.
Der IT-Gipfel, der da anderthalb Wochen vor Weihnachten stattgefunden hat, hat so einiges an Überraschungen gebracht. Der neue Innenminister Thomas de Maizière hat auf eine Art und Weise eine Pressekonferenz geführt, wie es bisher nicht möglich war, dass er einfach gesagt hat, ich habe gar kein Konzept, ich will einfach so mal ein bisschen aus der Tasche plaudern. Und er hat auch ganz klar gesagt, dass die Politik sehr viel Vertrauen verloren hat und dass man daran arbeiten muss. Peter, warst du denn auch auf diesem IT-Gipfel?
Ja, ich war da ganz kurz. Ich habe das dann aber eigentlich nur als Aufzeichnung gehört, weil ich sozusagen im Vorfeld ganz viele Gespräche schon hatte und während der Zeit dann berichten musste. Und weil gleichzeitig gleich zwei Live-Berichte zu machen waren, habe ich dann diese Pressekonferenz nicht mehr mitbekommen. War sozusagen vor der Tür. Aber was ich dann eben in der Aufzeichnung gehört habe und was ich auch von Kollegen gehört habe, war, dass Thomas de Maizière, der Bundesinnenminister, wie es da so gesagt wurde, doch ziemlich Kreide gefressen haben muss. Also er hat tatsächlich gesagt, da ist viel Vertrauen verloren gegangen. Er hat gesagt, wir müssen dringend wieder herstellen, dass die Unternehmer, dass die Verbraucher mehr Vertrauen in die Informationstechnologie bekommen. Und er hat eben auch gesagt, dass auf verschiedenen Ebenen seitens der Politik, also vom Oberbürgermeister, über den Landrat, über die Landesregierung bis hin zur Bundesregierung einige Fehler gemacht wurden, dass das korrigiert werden muss, dass man den Datenschutz da jetzt sehr viel ernster nehmen muss und dass er wirklich angetreten sei, das umzusetzen, dass die Bürger zu ihm kommen sollen, die Unternehmen, und dass er unter anderem das Ganze auch bündeln will und eine Stiftung Datenschutz einrichten will, sodass wirklich mal etwas Schlagkräftiges passiert.
Was ist denn da genau geplant bei dieser Stiftung Datenschutz? Wie soll das aussehen? Was soll daraus werden?
Naja, Thomas de Maizière hat bei dieser Stiftung Datenschutz die Initiative bzw. das Pilotprojekt die E-Mail, also die Bürgermail, die die Bundesregierung ja mit einem Pilotprojekt momentan in Friedrichshafen laufen hat und die 2010 ja möglichst bundesweit eingeführt werden soll, zum Ausgangspunkt genommen. Und er hat gesagt, okay, bei der E-Mail haben wir gesehen im Vorfeld anhand der ganzen Diskussionen, die Leute trauen einer Bürgermail, die von unabhängigen Providern, aber sozusagen unter staatlicher Initiative gemacht wurde, nicht und wollen deshalb nicht mitmachen. Deshalb müssen wir hier ganz, ganz dringend zunächst einmal wieder Image aufbauen, müssen aber auch wirklich festlegen und sicherstellen, dass diese Bürgermail mit den höchsten Datenschutzkriterien durchgeführt wird. Und dazu brauchen wir eine Stiftung, die hier Vorschläge erarbeitet und das Ganze dann eben auch im Projekt die E-Mail bei dieser Bürgermail mit umsetzt, sodass hier wirklich der Datenschutz des Bürgers vollkommen gewährleistet ist. Und der hat sich dann auch solchen neueren oder eigentlich auch schon alt diskutierten, aber bisher von der Regierung immer sehr zögerlich aufgenommenen Vorschlägen sehr offen gegenüber gezeigt, wie beispielsweise bessere Verschlüsselung, wie beispielsweise auch klare gesetzliche Regelungen, dass auf etwa diese Postfächer, diese elektronischen Safes und ähnliches nicht von staatlichen Stellen zugegriffen werden kann. Also das Ganze ist zunächst einmal wohl angedacht von ihm als eine Art Rettungsmaßnahme für die E-Mail, weil der Bürgermail im Augenblick einfach die Akzeptanz der Verbraucher und der Bürger fehlt.
Ich bin am Denken, ist da ein bisschen Einsicht eingekehrt bei dem Herrn? Denn wir haben ja schon immer über den Datenschutz uns beklagt. Hat man das jetzt irgendwie, nimmt man das jetzt irgendwie ernst? Kann doch gar nicht sein,
oder? Ja, ich glaube, ein bisschen Einsicht ist da, doch. Ja? Und vor allen Dingen war Stuttgart da ein ganz guter Ort, denn im Südwesten haben wir es ja hier in diesem Jahr, in 2009, mit unglaublich vielen Datenskandalen zu tun gehabt. Also Landratsamt Karlsruhe, die haben eine Rasterfahndung der Mitarbeiter gemacht, um Korruption auf die Spur zu kommen. Die Stadt Stuttgart hat Mitarbeiterkonten ausgespäht. So eine kleine schwäbische Kreisstadt hat die Mitarbeiter des Rathauses Mail überwachen lassen. Wir hatten hier Einzelhändler, die Mitarbeiter wirklich überwachen ließen und ähnliches. Und diese Stimmung hat natürlich auch Thomas de Maizière mitbekommen, als er nach Stuttgart gekommen ist zum IT-Gipfel. Es gab viele Gespräche vor seiner Pressekonferenz, die er hier geführt hat. Und da hat er eben auch über genau diese Probleme, genau diese Datenschutzskandale und Skandälchen, die sich hier ereignet haben, gesprochen. Hat auch ganz klar gesagt, da herrscht Aufklärungsbedarf, da müssen wir etwas tun. Hat etwa auch nochmal dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ganz klar den Rücken gestärkt. Das hat natürlich Jörg Blingenbeil, weil der ziemlich neu im Amt ist, als baden-württembergischer Landesdatenschutzbeauftragter gefreut. Und er hat, glaube ich, das eben zum Anlass genommen, um diese Stimmung aufzunehmen und aus dieser Stimmung heraus so eine Art politische Botschaft zu entwickeln. Nur ist das zunächst einmal nach meinem Dafürhalten ein Wechsel. Und dieser Wechsel muss jetzt eingelöst werden in den nächsten Monaten. Und da hat er dann einiges zu tun.
Ich denke, wir sollten wirklich hoffen, dass Thomas de Maizière kein Wolfgang im Schafspelz ist, sondern dass er das wirklich wahrmacht, was er da sagt. Diese Stiftung Datenschutz. Wie weit ist es denn damit? Sind da schon irgendwelche Aktivitäten unterwegs?
Nein, reine Absichtserklärung, was er im nächsten Schritt natürlich unbedingt machen muss. Er muss den Bundesbeauftragten für den Datenschutz, also den Peter Schaar, er muss die Landesbeauftragten mit an einen Tisch holen. Denn ohne die bisherigen Beauftragten für den Datenschutz, die allerdings für den öffentlichen Bereich zuständig sind, sollte man auch solch eine Stiftung Datenschutz nicht ins Leben rufen. Die darf sich natürlich nicht nur auf den öffentlichen Bereich beschränken, die muss gerade in den privaten Bereich hineinarbeiten, weil da ja aufgrund etwa auch der fehlenden Arbeitnehmerdatenschutzgesetze ja noch immer die meisten Skandale passieren. Und sie muss dann auch ganz klare Vorgehensweisen entwickeln, wie beispielsweise bei bestimmten Befürchtungen Menschen, die glauben, dass gegen ihren Datenschutz hier verstoßen wird, dass gegen ihre Datenschutzrechte verstoßen wird, dass die sich an jemanden wenden können, etwa an einen Ombudsmann, und der das über diese Stiftung Datenschutz dann eben weiter betreiben kann. Also da gibt es auch viele, viele Details zu klären. Im Augenblick ist außer der reinen Absichtserklärung, ich, Thomas de Maizière sozusagen, also der Bundesinnenminister, will so eine Stiftung Datenschutz, will sie einrichten, will sie gründen, ist bisher noch nicht viel Erfolg. Das muss jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren.
Ich denke zurück, und zwar 26 Jahre, denke ich, zurück. Wolfgang, da warst du dabei.
82, ja, da war ich schon auf der Welt.
Oder 83.
Da war ich auch auf der Welt.
Da machten wir eine Sondersendung, und die hieß nicht Datenschutz, sondern die hieß Daten ohne Schutz.
Genau.
Und da haben wir angeprangert, dass dieser Magnetstreifen von der Scheckkarte, dass der so einfach zu knacken ist. Das sind 26 Jahre her. Hat sich da was geändert?
Musste nicht geknackt werden.
Nee, dass man lesen kann. Ja. Und so. Hat sich da was geändert? Den gibt's immer noch.
Nein, es hat sich nichts geändert. Ja. Und es wird sich auch kurzfristig nichts ändern.
Oder dass man Telefonleitungen, die sind heute ungeschützter, als die Bundespost noch da war.
Wobei ISDN dann nicht ganz so einfach abzuhören ist. Man kann es aber, ja. Natürlich, ja.
Okay. Aber also es hat sich nichts geändert.
Das Problem ist das Bewusstsein der Menschen.
Ja, genau.
Die eine Sache, die der Peter eben angesprochen hat, dass Menschen am Arbeitsplatz, beim Einkaufen und so weiter überwacht werden.
Ja.
Das ist wirklich die eine Sache. Die andere Sache, die telefonieren, die meisten heute alle, mit schnurlos telefonieren.
Ja.
Sie wissen aber gar nicht, dass die Hersteller dieser Telefone, weil sie ein paar Cent sparen wollten, keine Verschlüsselung eingebaut haben, die im Standard vorgesehen ist.
Ja.
Ich kenne eigentlich nur ganz wenige Telefone, zum Beispiel von AVM aus Berlin, bei denen man diese Verschlüsselung aber auch noch einschalten kann, noch nicht mal standardmäßig eingeschaltet ist.
Ja.
Genauso ist es ja auch mit E-Mail. Wer schickt denn verschlüsselte Mails rum? Ich habe zwar ein Schlüsselpaar, aber wenn ich das wegschicke, kein Mensch interessiert sich dafür, weil das scheint alles zu kompliziert zu sein.
Hier muss
im Bewusstsein was geändert werden.
Was hat es mit der digitalen Unterschrift gegeben? Weg ist sie. Wir könnten sie gebrauchen, aber kein Mensch kann sowas benutzen. Da gab es auch wiederum 4, 5 verschiedene Systeme. Da konnte ich beim Otto-Katalog konnte ich bestellen, aber nicht beim Quelle-Katalog. Und das darf alles nicht wahr sein.
Das Problem hast du aber jetzt nicht mehr.
Das hat sich von selbst gelöst, mit Quelle.
Peter, wie schätzt du denn das ein? Eine solche Stiftung, die muss ja unabhängig sein, die muss ja absolut über den Parteien und über den politischen Willen eigentlich stehen, vollkommen unabhängig davon agieren können. Ist so etwas denkbar in Deutschland?
Ja, sicher, so etwas ist nicht nur denkbar, wir brauchen sie auch ganz, ganz dringend. Ich sehe da ein anderes Problem. Ich habe so das Gefühl, dass Thomas de Maizière einfach diese wirklich massive Stimmung, die im Südwesten herrscht, aufgrund der vielen, vielen Datenschutzskandale, die auch dann tatsächlich eine Zeit lang noch von den politisch Verantwortlichen wirklich vertuscht wurden, wo die Unwahrheit gesagt wurde, wo Leute vorgeführt wurden, dass er sich zunächst mal nur diese Stimmung zunutze machen wollte, sie auflösen wollte, indem er mit dieser Stiftung Datenschutz rauskam. Und er muss dann realisieren, er muss dem aber etwas nachfolgen lassen. Also eine Stiftung muss dann wirklich auch ins Leben gerufen werden. Sie muss arbeiten können, sie muss überparteilich sein, sie muss alle Kräfte der Gesellschaft mit einbinden und sie muss sehr, sehr viel Detailarbeit machen. Und ob er das alles so gesehen hat und ob ihm das gewärtig war, als er diese Stiftung angekündigt hat, das wage ich zu bezweifeln.
Die kostet auch viel Geld, also solche Stiftungen.
Sollten wir uns dafür nicht.
Denke ich mal. Denn wenn das Geld nicht da ist, dann ist die Idee einfach verpufft.
Sollten wir uns nicht als Vorstände melden für diese Stiftung?
Ja? Nee, lieber
aber nicht. Ich glaube auch wirklich, dass dieses Fach Datentechnik, das sollte man als Schulfach mal bedenken.
Datentechnik, denn ich meine, man
Datensicherheit.
Datensicherheit. Genau, ganz genau. Kryptographie, Datensicherheit.
Ja. Denn ich habe schon mal das Beispiel gesagt, es gibt so ganz einfache Dinge. Beim WDR fährt man Briefe aus, wie in jeder anderen Firma. Und da kommt immer so ein Wägelchen da in den Fahrstuhl mit einem Mann dabei. Der hat die Briefe in so einem Korb da drin liegen. Und wenn ich mitfahre, kann ich lesen an Herrn Müller, an Herrn Meier, an Herrn Dingsbums. Geht mich als mitfahrender Passagier des Fahrstuhls überhaupt nichts an, ob der Herr Müller einen Brief kriegt von dem und dem und dem und dem. Das gehört oben den Deckel drauf. Das sagt auch der Datenschutz. Und ich habe das damals als Mitarbeiter habe ich das moniert und dann fuhren die auch mit dem Deckel. Jetzt war ich nochmal da nach ein paar Jahren, nichts mit Deckel, der ist irgendwo wieder weg.
Ja, die sind froh, dass du Meckerer nicht mehr da bist.
Ja.
Ja, Peter, wir werden sehen, was daraus wird und ich bitte dich einfach mal die Augen und Ohren offen zu halten, denn bei euch geht's ja heiß her in Bezug auf Datenschutz und vielleicht wirst du dann auch irgendwas mitkriegen, wenn diese Stiftung tatsächlich in die Pötte kommt, sage ich mal so salopp.
Ja, der Südwesten ist da eine gute Gegend, denn wir haben die größte Dichte von Datenschutzskandalen und das nicht nur 2009 und ich sehe im Augenblick auch noch nicht, dass sich das 2010 großartig ändern wird.
Okay, danke für die Information und tschüss.
Tschüss nach Köln.
Ich als Roboter.
Du als Roboter?
Hm. Du weißt doch, dass die Japaner sehr, sehr technikverliebt sind.
Ja, so Aibo und
alles Mögliche, ja, was es gibt. Und die haben da auch gar nicht so Hemmungen. Mhm. Die nehmen alles einfach an. Und da gibt es jetzt in Japan einen Kaufhauskonzern. Und der hat ein Angebot gemacht. Ui. Da kannst du da hingehen. Und dann wird deine Stimme aufgezeichnet.
Ja.
Und dann wird deine Art, dich zu bewegen, aufgezeichnet.
Ja.
Und dann wird dein Kopf 3D aufgenommen, abgescannt. Ja. Und auch in Farbe und so weiter. So, und dieses Kaufhaus, diese Kette, Sogo Saibu heißen die, die lost dann aus den Leuten, die dorthin gehen und sich da aufnehmen lassen, einige aus. Und dann, wenn du das entsprechende Geld hast, da kommen wir später noch dazu, wird ein lebensgroßer Roboter von dir gebaut.
1:1.
1:1.
Okay.
Und der Oberkörper dieses Sogo Saibu Roboters, der kann sich bewegen. Genau nach deinem Bewegungsmuster. Der Kopf sieht genau aus wie du in Silikon und mit Farbe und so weiter. Der kann sprechen. Der spricht genau wie du. So sagt man hier. Und das ist im Grunde genommen alles. Also, es wird ausgelost.
Wie viele Motoren hat er denn?
Keine Ahnung. Das haben die alles nicht gesagt. Denn dieser Roboter, der wird von der Firma Kokoro gebaut und die hat bereits Roboter nach menschlichem Vorbild gebaut, also Actroid zum Beispiel, das war eine Nachrichtensprecherin, die haben die gebaut. Naja, so, du musst natürlich ein bisschen Geld haben. 20,1 Millionen Yen entspricht so knapp 155.000 Euro.
Ach, das geht ja.
Und wenn du dann vom Los gezogen bist, dann kannst du diesen Roboter nehmen. Den könntest du dann zum Beispiel hinter den Schreibtisch setzen in die Firma. Wenn der Chef reinkommt und sagt Guten Morgen, dann sagt er auch ganz lieb Guten Morgen. Wenn das Ding wirklich so gut ist, wie die sagen, was ich nicht glaube.
Dann verwechselt jeder dich mit dem.
Ja. Ja,
dann kannst du Urlaub machen.
Genau, ja. In der Zwischenzeit machst du einfach eben Urlaub.
Super.
Also ein bisschen verrückt sind die Japaner. Aber weil wir gerade bei diesem Roboter-Thema sind, Roboter wird eigentlich die nächste Revolution. Wobei man unter Roboter nicht unbedingt jetzt humanoide, Menschen nachgebaute Maschinen versteht, sondern alles Mögliche. Es gibt ja seit einigen Jahren diese Staubsaugerroboter, Rasenmäherroboter.
Ja, 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 ja.
Und die Sachen kommen immer mehr. Industrieroboter ja sowieso.
Mhm.
Und Handhabungsroboter und ähnliche Sachen, das ist eben das, was als nächstes kommt. Die Entwicklung auch von Humanoiden, die auch selbst gehen können, die ist sehr schwierig, sehr komplex. Aber irgendwelche Spezialmaschinen, wir haben es ja auch vergangenes Jahr auf der CeBIT schon gesehen, die werden in der nächsten Zeit kommen. Und Haushaltshilfen für spezielle Aufgabenbereiche, die werden eine sicherlich ähnliche Entwicklung nehmen, vielleicht nicht ganz so schnell wie der PC. Weil nicht so schnell, weil hier eben noch viel Mechanik drin ist.
Ich denke von der CeBIT her noch ein bisschen an der hieß Dusty.
Mhm.
Dusty, der hat da so irgendwie, das sah so toll aus, wenn eine Maschine da so oben mit dem Finger draufhaut, um da so ein bisschen Pulver vom Tee da reinzukippen. Das sah richtig menschlich aus, was er da gemacht hat. Und das macht irgendwie an, wenn man sowas sieht.
Ja, ein ganz großer Markt wird wohl Kranken- und Pflegebereich sein, auch Altenpflege.
Ja.
Weil man da doch eine Bindung aufbaut. Und wenn man sich überlegt, diese, du sagtest es vorhin, Aibo zum Beispiel, dieser Hund, oder diese Figuren da, Furby zum Beispiel. Ja. Die Menschen bauen sehr schnell Bindungen zu Maschinen auf, wenn bestimmte Schlüsselreize erfüllt sind. Und das sind so Sachen, da kommt man sicherlich langsam in die Nähe, wo die auch hilfreich für uns sein können. Tiere.
Wir hatten doch mal so ein Finfin, hieß der.
Ja.
Das war ja ein Vogel.
Mhm.
Und der hat sich dann auch so ein bisschen benommen, so wenn er länger bei dir auf dem Computer war, hat er versucht, dich zu erkennen und ist bei dir wahrscheinlich immer weggeflogen, wenn du kamst. Bei mir kam er immer näher ran.
Ich musste nur sagen, der Wolfgang Back kommt zu Besuch und da ist er weggeflogen.
Ja,
jetzt also war nur eine Animation am Computer, aber jetzt, es gab Infrarotsensoren, er konnte erkennen, wer sich jemand vor dem Bildschirm bewegte und wie er sich bewegte und hat auch darauf reagiert und war auch ein Mikrofon dabei, man konnte ihn also auch rufen.
Und ich glaube, dass das alles einfließt in Entwicklungen, die wir jetzt zu erwarten haben. Ne?
Wir müssen Abbitte tun. Mhm. Unsere hochgeschätzte und geliebte Produktionsleiterin Anja Arp hat uns schon vor Monaten, bestimmt 6 Wochen, immer wieder gesagt, ihr müsst meinen Freund grüßen. Mein Freund, der wohnt auf dem Obersalzberg, mit dem habe ich zusammen studiert. Der hat mich letztens, wir haben uns zufällig getroffen, und da sprach er von seinem Klappcomputer und dass er jede eure Sendungen hört. Und da haben wir gesagt, na, wenn das so einer ist, wenn da einer wirklich einen echten Klappcomputer hat und ein Freund von der Anja ist, ja, da wird dann grüßen wir ganz herzlich Martin Glocke.
Also Obersalzberg, da ist er Sonderpädagoge und viel Spaß mit unseren Sendungen. Heute müssen wir Schluss machen, denn der Daumen geht nach oben.
Ja, nicht deswegen, den tun wir nach oben.
Und ich sage diesmal zicke-zacke, hoi, 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 obwohl ich gar nicht weiß, warum ich das sage.
Dich als Roboter, ich würde nur noch Ebel wollen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.